Thementag Kokain heute bei D-Radio Wissen. Wir haben schon gelernt, wie versucht wird, den Coca-Anbau in Südamerika zu unterbinden, wie lukrativ das Geschäft mit der Droge ist. Und in den nächsten Minuten wollen wir darüber sprechen, wie genau Kokain wirkt. Wie der Stoff in die Nase kommt, das kennt man, wenn ich aus eigener Erfahrung aus Filmen. Eine weiße Linie auf einem Tisch, ein Röhrchen oder ein Geldschein und dann wird es in die Nase gezogen. Wie gesagt, das kennt man aus Filmen. Nur folgt dann die Kamera in der Regel der Handlung des Films und nicht dem Weg des Kokains in den menschlichen Körper. Wie gut, dass wir mit Kai Brune verbunden sind, Pharmakologe an der Universität Erlangen. Hallo, guten Tag, Herr Brune.
Hallo, Herr Hase.
Herr Brune, Sie sind jetzt unsere Kamera. Wie kommt das Kokain aus der Nase in die Blutbahn?
Dazu muss es die Schleimhaut der Nase und des Rachens überschreiten und in die Blutgefäße dieser Schleimhaut eindringen. Mit dem Blut wird die wirksame Substanz dann im ganzen Körper verteilt, auch dorthin, wo wir sie besonders gerne sehen wollen, wenn wir süchtig sind, nämlich ins Gehirn.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, Kokain aufzunehmen als durch die Nase?
Ja, die klassische, von den Inkas entwickelte Methode besteht eigentlich darin, Coca-Blätter, die Kokain enthalten, zu kauen, um besonders viel in den Mund hinein und durch die Schleimhaut hindurch zu bekommen, haben die Inkas, und manche tun das noch heute, die Coca-Blätter mit Asche vermischt gekaut, stundenlang und immer wieder.
Hat das dann die gleiche Wirkung, wie als wenn es durch die Nase gezogen wird?
Im Prinzip ja, wenn auch der Anfang nicht so abrupt und schnell und so dramatisch für den Süchtigen abläuft. Die Inkas haben es ja benutzt, um mit dieser Droge ihre Leistungsfähigkeit in den kargen Bedingungen der Anden zu steigern. Das versuchen wir heute nicht mehr, sondern wir versuchen andere Eigenschaften dieses Wirkstoffes für uns auszunutzen. Korrekterweise sollte man es nicht tun, aber viele können es nicht lassen.
Klar. Es gibt noch die Möglichkeit, glaube ich, es zu rauchen theoretisch. Spritzen kann man es auch?
Rauchen, dazu muss man es leicht verändern. Das geht. Dann haben wir Crack, also heute bekannt als Modedroge. Dann kann man es rauchen. Man kann es auch spritzen, aber der Aufwand lohnt sich eigentlich nicht. Das Spritzen hat viele andere Probleme, die von den Süchtigen meist nicht in Kauf genommen werden. Man hat das Problem, saubere Spritzen zu bekommen. Man kann sich an schlechten Spritzen infizieren. Man kann sich überdosieren und akut am Herzstillstand sterben. Also selten benutzt.
Jetzt ist es da gelandet, wo die Süchtigen es haben wollen, in den Nerven. Was macht das Kokain da?
Das ist eine sehr interessante Substanz, weil das Kokain die Aufnahme und damit Inaktivierung von Stresshormonen wie Adrenalin und Noradrenalin in die Nervenfasern, die es vorher freigesetzt haben, blockiert. Mit anderen Worten, wir setzen dauernd diese Stresshormone frei und sie werden inaktiviert durch Wiederaufnahme, aber das Kokain blockiert das und darum wirken sie länger und viel intensiver. Im Prinzip erhöhen wir den Effekt körpereigener Stresshormone um ein Vielfaches mit groben Konsequenzen.
Was sind denn die Konsequenzen, was sind die Folgen?
Die Konsequenzen, die gewünschten, warum das Wichtige es macht, ist, dass er sich besser fühlt, dass er sich locker fühlt, dass er leistungsfähig ist, dass er nicht hungrig ist, dass ihm die Worte schnell einfallen, dass er viel sprechen kann, ohne nachzudenken, das ist das Gewünschte. Das Ungewünschte ist, dass viele Gefäße sich zusammenziehen, dadurch wird der Blutdruck erhöht, dadurch kommt es auf Dauer, chronisch eingenommen, zu Schädigungen des Gehirns, des Herz-Kreislauf-Systems und es kann akut sogar zum Herzstillstand führen, zum Beispiel durch das Platzen eines Gefäßes im Gehirn.
Mhm. Obwohl keine Gewöhnung oder keine Abstumpfung in Bezug auf den Wirkstoff stattfindet in Kokain, macht Kokain süchtig. Können Sie erklären, warum? Also ich kriege das nicht ganz zusammen.
Naja, es erbringt natürlich ein Gefühl des Wohlbefindens, eine Leistungssteigerung. Der Mensch genießt den Moment, um mit einem Bild zu sprechen, in dem er das Gefühl hat, Bäume ausreißen zu können. Dieser Effekt, den will er immer wieder haben. Er erreicht ihn nur mit ungefähr der gleichen Dosis immer wieder. Bei anderen Suchtmitteln muss man, um den gleichen Effekt zu erzielen, die Dosis dauernd erhöhen. Das ist beim Kokain nicht wesentlich der Fall.
Aber es macht mich trotzdem süchtig.
Ja, weil die Süchtigkeit ist ja unabhängig von der Gewöhnung.
Das heißt, es ist eine psychische Abhängigkeit dann oder auch eine körperliche?
Das ist eine psychische Abhängigkeit, weil man wirklich dieses Gefühl, diese Leistungssteigerung nicht missen möchte. Der Körper kommt damit zurecht. Er kann sich auch im gewissen Umfang anpassen, sodass er damit zurechtkommt. Aber es ist nicht wie beim Morphin so, dass es dringend braucht und dass es dramatische Entzugssymptome gibt, wenn man es einmal nicht bekommt.
Was ist mit anderen körperlichen Schäden außer denen, die Sie eben gesagt haben, mit den erweiterten Blutgefäßen zum Beispiel oder dass Blutgefäße platzen können? Was ist mit dieser klassischen Koksernase?
Ja, die Koksernase ist eine lokale Schädigung der Nasenschleimhaut, wenn man eben das Kokain über die Nase aufnimmt. Da kommt es zu zwei Problemen. Einerseits wirkt dort ganz genau wie im Rest des Organismus ist das Kokain und verengt die kleinen Schleimhautgefäße. Und gleichzeitig bildet sich dort, weil das Kokain ja ein Salz ist, ein Salzdepot, was die Schleimhaut einfach schlicht zerstört. Wenn diese Zerstörung immer wieder erfolgt, fault sozusagen die Nasenscheidewand einfach mal durch, sodass man ein Loch drin hat. Es ist eine lokale Überdosierung von Kokain mit erheblichen Gewebekonsequenzen. Gut, daran stirbt man nicht.
Thementag Kokain heute bei D-Radio Wissen. Wir widmen uns nachher auch noch der Historie, der Geschichte des Kokain. In die Richtung geht auch meine folgende Frage schon. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Kokain als Schmerzmittel eingesetzt. Was war der Hintergrund? Also waren die Menschen so berauscht, dass sie dann nichts mehr gemerkt haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das Interessante war, dass wir im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa große Kriege hatten. Viele Menschen wurden schwer beschädigt, schwer verletzt, amputiert. Und diese Menschen, denen wurde geholfen durch die Gabe von Morphin oder Heroin. Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche, das sind ganz verwandte Substanzen. Und dadurch wurden sie dann wirklich süchtig. Und Sigmund Freud, der berühmte Psychiater und Entdecker der Psychoanalyse, hat versucht, abhängige Patienten von ihrer Morphinsucht oder Heroinsucht zu heilen und hat dazu Kokain benutzt. Nun, der Erfolg war, wie Sie wissen, nur von begrenztem Nutzen, weil diese Patienten waren dann zwar nicht mehr morphinsüchtig, aber sie waren halt kokainsüchtig. Dabei fiel Freud aber auch auf, dass das Kokain selbst, dieses weiße Puder, auf die Schleimhaut getan, den Mund, in der Nase, diese Schleimhaut so dumpf taub macht, also unempfindlich gegen alle möglichen Reize. Und er hat gedacht, daraus muss man was machen, hat seinen Freund, den Augenarzt in Wien, den Herrn Professor Koller, informiert über diesen Befund. Und Koller und seine Mitarbeiter haben dann herausgefunden, dass das Kokain ein lokal anästhetischer Wirkstoff ist, eine Substanz, die wie ein lokales schmerzunterdrückendes System wirkt, wie wir alles kennen, der Zahnarzt macht das ja. Nun, früher hat man für so etwas, zum Beispiel bei der Zahnextraktion und einer Augenoperation, Kokain verwendet. Heute nehmen wir synthetische Substanzen, die die erregende Wirkung des Kokains, also das, was süchtig macht, nicht aufweisen.
Vielen Dank Ihnen, Kai Brune, Pharmakologe an der Universität Erlangen.